Advokaten des Bösen.
Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True Crime Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und natürlich True Crime Fan und eine spannende Akte hat mir heute wieder Burkhard Benneken mitgebracht. Hallo an dich.
Hallo Simone.
Wir wissen ja, wenn wir zum Beispiel bei uns auf TikTok oder Instagram bei Advokaten des Bösen so hin und wieder reinschauen, dass gerade du, Burkhard, unheimlich viel in Deutschland unterwegs bist, in den Gerichtssälen und JVAs kreuz und quer im Land. Es gibt da also einige Städte, die du schon gesehen und kennengelernt hast. Zuletzt warst du vor allem auch oft in einer der Hansestädte, wie wir da gesehen haben auf Social Media, nämlich in Bremen. Heißt, die Stadt hast du inzwischen schon richtig gut kennengelernt, oder?
Absolut. Man sieht ja wirklich viel als Strafverteidiger und Bremen hatte jetzt gerade so eine Häufung von Verfahren. Mhm. Wie kommt das? Natürlich, man hat dann einen Mandanten, der ist nicht ganz unzufrieden, um es mal so zu formulieren, empfiehlt einen als Strafverteidiger weiter und schon hast du hinterher gefühlt die halbe Stadt, die du verteidigst. Mhm. Und deshalb kenne ich mich jetzt in Bremen schon einigermaßen gut aus, habe natürlich schon das ein oder andere Hotel getestet, weil wir dann ja immer übernachten bei so Auswärtsverfahren und mir natürlich auch in der Stadt schon ein bisschen was angeschaut.
Und ist schön, sagst du.
Ich finde Bremen unheimlich angenehm. Es ist eine Stadt, die nicht zu groß ist. Ich mag ja so Städte, die so wie auch Düsseldorf zum Beispiel, wo es schon einiges geboten gibt, aber halt eben, wo es nicht so riesig ist. Ich bin auch mal gerne in Berlin oder in München oder so, aber ich finde, da kannst du auch schnell mal den Überblick verlieren und Bremen hat so ein nettes Flair, finde ich. Und man muss auch eins sagen, bei der Strafjustiz läuft es in der Regel nicht gerade Angeklagten unfreundlich. Mhm. Also Bremen ist dafür bekannt, durchaus moderate Urteile zu sprechen, gilt nicht für jeden Richter, aber das kann man schon so sagen als Tendenz.
Und Bremen ist die Heimatstadt deiner Mandantin, um die es in der heutigen Akte geht, Büschra. Heute 27 Jahre alt, Auszubildende, lebt bei ihrer Mutter. Ja, und was kannst du uns ansonsten über Büschra sagen, Burkhard? Wie würdest du sie beschreiben?
Ein junges Mädchen mit türkischen Wurzeln, also Mädchen ist jetzt übertrieben, 27 Jahre mittlerweile alt, aber doch halt eben noch sehr jung geblieben, muss man sagen, ist in Bremen aufgewachsen, hat dort auch ihren gesamten Freundeskreis, hat in den letzten Jahren verschiedene Sachen gemacht, unter anderem hatte sie mal ein Kosmetikstudio betrieben, unter anderem macht sie gerade eine Ausbildung, will wohl Heilpraktiker werden und ist sehr aufgeschlossen, sehr umgänglich und muss man sagen auch sehr eloquent, kann sich also wirklich gut auch verständlich machen und also wirklich eine sympathische Mandantin, wenn ich das mal so sagen darf.
Und Büschra ist bislang komplett ohne Vorstrafen und ganz unauffällig durchs Leben gegangen. Ihr Führungszeugnis ist komplett leer bis zum Mai 2021. Da wird Büschra in eine Geschichte verwickelt, die ihr im Sommer 2022 wiederum ein knallhartes Urteil einbringen wird. 3 Jahre Haft wegen Beihilfe zum Diebstahl. Das klingt nach einem Urteil von 0 auf 100, vor allem wenn wir den Betrag hören, um den es bei dem Diebstahl geht, nämlich um fast 8,5 Millionen Euro. Wir werden jetzt im Einzelnen aufschlüsseln, wie es dazu gekommen ist. Dazu müssen wir natürlich ganz vorne anfangen, bei der Person, der Büschra bei diesem Diebstahl eben geholfen haben soll. Und damit fangen wir beim Beginn einer Freundschaft an, Burkhard, der Freundschaft zur späteren Hauptangeklagten Yasemin. Stell sie uns auch erstmal einmal vor, also jedenfalls soweit es dir möglich ist. Wer ist Yasemin?
Also ich kenne Yasemin nicht persönlich, deshalb bin ich immer natürlich ein bisschen vorsichtig mit irgendwelchen Äußerungen. Büschra hat sie mir beschrieben, ebenfalls als junge Frau, ungefähr gleichaltrig auch wie Büschra, hat auch türkische Wurzeln, ist auch wie Büschra in Bremen aufgewachsen. Die beiden haben sich dann ja im Alter von 11, 12, 13 Jahren ungefähr in einem Eiscafé kennengelernt, waren seitdem beste Freundin, haben viel zusammen gemacht. Und es ist so, dass Büschra durchaus sehr gut Türkisch spricht. Mhm. Wie gesagt, beide haben türkische Wurzeln. Yasemin allerdings wohl so gut wie gar nicht. Also bei Büschra war der Bezug zur ursprünglichen Herkunft ihrer Eltern ein engerer als bei Yasemin, die eigentlich ein urdeutsches Bremer Mädel ist, so hat es Büschra mal zu mir gesagt. Und ja, Yasemin hat halt eben auch in Bremen vollkommen einwandfrei gelebt, hat nebenbei gejobbt in Eiscafés, hat sie eine Ausbildung gemacht. Irgendwann ist sie dann tatsächlich bei einem Geldtransportunternehmen als Mitarbeiterin angefangen, nämlich bei der Firma, die dürfen wir hier auch nennen, es war auch groß in den Medien, Lomis, wenn ich sie richtig ausspreche, mit Doppel-O.
Das Logo kennt man ja so vom Vorbeifahren manchmal.
Ganz genau, ein sehr seriöses, großes Unternehmen, das in großem Stil, muss man wirklich sagen, insbesondere Bargeld verpackt und auch transportiert. Ich hatte schon den einen oder anderen Fall, wo bei so Unternehmen durchaus mal was abhanden gekommen sein soll, aber 8,5 Millionen Euro, der Coup von Bremen, wie es ja in den Medien heißt, zu unserem heutigen Fall, das hatte ich in der Form offen gestanden auch noch nicht. Das ist schon besonders. Und man muss sagen, die Firma Lomis hat an sich sehr, sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen, ist also jetzt kein in Anführungszeichen Anfängerunternehmen, das da nicht genau hinschaut. Im Gegenteil, das macht den Coup natürlich auch irgendwo ganz besonders. Mhm. Und Yasemin hat dort mehrere Jahre gearbeitet. Auch der Vater von Yasemin war wohl schon bei diesem Unternehmen beschäftigt. Wenn ich es richtig weiß, ist er dort aber nicht mehr tätig gewesen, als das Ganze passiert ist. Und so ist Yasemin wohl auch zu diesem Unternehmen gekommen, hat sich dort nach meinem Kenntnisstand auch ganz vorbildlich geführt. Und es gab einen Mitarbeiter dieses Unternehmens, da kommen wir später noch drauf,
genau,
der wohl mal ein Auge auf Yasemin geworfen hat, die in den Medien auch immer als die besonders hübsche, schöne beschrieben wird. Ob es wirklich so ist, ich habe sie, wie gesagt, selbst live noch nicht gesehen. Ich würde mir da jetzt auch kein Urteil erlauben wollen. Tja, das ist aber schon ein ganz besonderer Fall mit besonderen Hintergründen. Und dieses Geldtransportunternehmen ist halt eben auch zentraler Gegenstand dieses Coups.
Genau, und einige Aspekte von dem, was du gerade erzählt hast, werden wir uns später auch nochmal genauer angucken. Und die werden auch relevant, zum Beispiel die Sprachbarriere bei Yasemin, also dass sie selbst gar kein Türkisch spricht. Das haben wir deswegen erwähnt, weil es später nochmal relevant wird. Für diesen Podcast haben wir mit Büşra ein Interview geführt und sie hat uns dabei unter anderem auch erzählt, wie sie Yasemin damals kennengelernt hat. Vor etwa 15 Jahren fing alles eben in einem Eiscafé an.
Sie hatte zu der Zeit ihre Ausbildung gemacht gehabt und ich war eine Praktikantin. Wir haben uns da in der Küche hinten kennengelernt gehabt, ja, das weiß ich noch. Sie hatte Pause gemacht gehabt und dann bin ich nach hinten, ich musste mein Hemd anziehen, wir mussten im Eiscafé mein Hemd anziehen. Da war es direkt, ich bin Büşra, da hat sie ihren Namen auch gesagt, Yasemin. Und so fing es halt an. Wir haben täglich zusammen gearbeitet und so fing unsere Freundschaft an.
Büşra ist damals also so etwa 12 Jahre alt, als sich die beiden kennenlernen. Die beiden Frauen halten über die Jahre Kontakt, auch wenn sich beruflich die Wege eben etwas trennen. Büşra geht zur Schule, macht weitere Praktika, du hast es ja vorhin angesprochen. Yasemin beginnt irgendwann einen Job bei dieser Sicherheitsfirma in Bremen. Und diese Firma wird es eben auch sein, in der Yasemin ihren Coup im Mai 2021 durchziehen wird. Hierzu muss man wissen, dass diese Firma eben diese großen Geldbestände sortiert und verpackt. Das läuft im Prinzip so ab. Die Bundesbank liefert Geld in Millionenhöhe an die Firma. Und dort sortieren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Geldbündel entsprechend der Beträge, die später weiterverteilt werden. Zum Beispiel an Banken oder Einzelhändler. Yasemin ist eine dieser Mitarbeiterinnen. Seit etwa 2 Jahren ist sie eben bei der Firma in diesem Bereich beschäftigt und an ihrem Arbeitsplatz erhält sie Informationen über die zu sortierenden Beträge auf einem Computer und dann packt sie die Geldscheine zusammen und legt sie in Geldkassetten oder sogenannte Safe Bags, die dann mit Plomben verschlossen werden. Diese Plomben werden dann gescannt und dem System reicht das dann quasi aus, um festzustellen, da passt alles. Eine weitere Kontrolle darüber, ob in den Geldkassetten und Safe Bags die richtigen Beträge drin sind, gibt es damals nicht. Quasi eine Sicherheitslücke, die Yasemin als Mitarbeiterin bewusst war und die sie zu ihrem Plan verleitet, den sie am 21. Mai 2021 in die Tat umsetzt. Es ist der Freitag vor dem langen Pfingstwochenende. Die Beträge, die Yasemin in ihrer Schicht sortieren soll, sind für den Dienstag nach Pfingsten in den jeweiligen Banken und Filialen gedacht. Schildere uns mal die Tat an sich, Burkhard. Wie ist Yasemin jetzt genau an diese 8,5 Millionen Euro gekommen?
Da möchte ich jetzt einfach mal auf das Urteil Bezug nehmen, weil man muss eins sagen, da kommen wir gleich noch drauf, das Strafverfahren gegen meine Mandantin läuft ja noch, auch das Strafverfahren gegen Yasemin, und wir nehmen ja normalerweise nur rechtskräftig abgeschlossene Verfahren. Hier ist es aber so, dass der Schuldspruch bezüglich der Büşra rechtskräftig ist, und aus ihrem Urteil möchte ich euch jetzt mal so ein bisschen vortragen, was da aus Sicht des Landgerichts Bremen am 21. Mai 2021 von Yasemin in der Firma gemacht wurde. Am 21. Mai 2021 sollte die gesondert verfolgte Yasemin entsprechend der Auftragslage insgesamt 17 Millionen Euro für diverse Kunden, Banken und Handelsbetriebe abzählen und verpacken. Zu Beginn ihrer Schicht teilte sie der Schichtleitung mit, dass der PC, der sich an ihrem zugeteilten Arbeitsplatz befand, nicht funktioniere, was tatsächlich jedoch nicht zutraf, an dem Tag allerdings nicht überprüft wurde. Natürlich auch klare Sicherheitslücke, muss man sagen. Aber so ist das im Alltag. Auch eines solchen Unternehmens kann ich mir vorstellen. Das glaubt man der Mitarbeiterin natürlich erstmal, aber das war schon Teil des Plans. Den angeblich defekten PC, nutzte die gesondert verfolgte Yasemin als Vorwand, um ihren Arbeitsplatz wechseln und an einem Reservearbeitsplatz arbeiten zu können, der etwas abseits von ihren übrigen Arbeitskollegen, an diesem Tag etwa 20, die ebenfalls Bargeld abzählten und in Safespecs oder Geldkassetten befüllten, lag. So konnte sie ungestört, wie geplant, zahlreiche Geldbündel beiseite legen, um diese letztlich zu entwenden. Die gesondert verfolgte, er ist immer dieses Juristendeutsch, gesondert verfolgte Yasemin, erhielt zu Beginn ihrer Schicht in einem silbernen Faltcontainer, und jetzt ist die Nummer wichtig, mit der aufgedruckten Nummer 06414, das von der Bundesbankfiliale in Oldenburg angelieferte Bargeld. Entgegen dem ordnungsgemäßen Arbeitsablauf, wonach Yasemin das von dem jeweiligen Kunden geforderte Bargeld hätte abzählen und so dann in Geldkassetten oder Safebags verpacken müssen, beließ sie schon zu Beginn einen Teil des Geldes in dem Container und legte während ihrer Schicht immer wieder Bündel mit Geldscheinen unterschiedlichen Wertes zur Seite und in den silbernen Faltcontainer, halt eben mit der Nummer 06414, dessen Deckel sie immer wieder verschloss, nachdem sie Geld hineingelegt hatte. Insgesamt legte Yasemin auf diese Weise an diesem Tag 8,196 Millionen und 925 Euro in diesen silbernen Faltcontainer. Während sie im Laufe ihrer Schicht mehrere Geldbündel in den Faltcontainer mit der besagten Nummer legte, zählte und verpackte sie weiterhin auch Geld für Kunden. Damit die Fehlbeträge nicht auffielen, scannte die gesondert verfolgte Yasemin teilweise leere Safebags, um den Anschein ordnungsgemäßer Arbeit zu erwecken. Um den Faltcontainer mit dem Bargeld in Höhe von jetzt rund 8,2 Millionen Euro gegen 21 Uhr und damit rund eine Stunde vor ihrem eigentlichen Schichtende ungestört durch die Sicherheitsschleuse der Firma Lomis, auch Kofferschleuse genannt, transportieren zu können, nutzte Yasemin den Vorwand, dass sie Papp- und Papiermüll entsorgen wolle, was sie ihrem Arbeitskollegen mitteilte. Dieser Arbeitskollege sollte den Faltcontainer mit dem Geld nach ihrer Vorstellung durch die Schleuse lassen, ohne aber zu wissen, dass sich unter dem Altpapier das Geld befand. Dazu bereitete Yasemin zwei Rollwagen vor. Auf den einen Rollwagen stellte sie den geschlossenen Faltcontainer mit der Nummer 06414, der das Geld enthielt, und auf den sie einen Stapel Pappe und Papier legte. Auf den anderen Rollwagen stellte sie einen mit Pappe und Papiermüll gefüllten Faltcontainer. Bevor sie die Wagen in die Schleuse fuhr, bat sie ihren Kollegen, mithilfe einer anderen Kollegin die Container, die von ihr, Yasemin, zuvor mit den für die Kunden vorbereiteten Geldkassetten befüllt worden waren, in den Tresorraum zu stellen. In diesem Tresorraum sollten die Kassetten und Safebags bis zur Auslieferung an die Kunden am darauffolgenden Dienstag verbleiben. Der Arbeitskollege fuhr die befüllten Faltcontainer, wie von Yasemin geplant, in den Tresorraum, sodass er zeitweise die Schleuse nicht im Blick hatte, was Yasemin wiederum ausnutzte, um den zur Entwendung bestimmten Faltcontainer und den zweiten, nur mit Papier gefüllten, in die Schleuse zu schieben. Die gesondert verfolgte Yasemin, die wusste, dass der Zeuge, also ihr Arbeitskollege, ihr zugeneigt war und auf eine private Beziehung mit ihr hoffte, das ist ein wichtiger Punkt, hatte diesem zuvor versprochen, eine Überraschung in der Schleuse zu hinterlassen. Hierzu steckte sie sodann von innen in eine Fuge des Sichtfensters der Schleuse einen Zettel, auf dem sie ihre Handynummer notiert hatte und mit dem sie dem Zeugen vorschlug, am nächsten Tag, dem Samstag, mit ihm gemeinsam essen zu gehen. Auf diese Weise sollte der Arbeitskollege abgelenkt werden, während Yasemin den Faltcontainer mit dem Geld vom Gelände schaffte. Und man darf es sagen, genauso ist es dann auch passiert. Mhm. Yasemin ist mit den Containern raus. Sie interessierte sich natürlich nur für den Container mit der Aufschrift 06414. Und draußen war es dann so, dass dort ein entsprechender Wagen vorfuhr, ein Mercedes Vito. Der stammte tatsächlich von einer Mietwagenfirma aus Berlin. Deshalb vermutet man auch Hintermänner. Der hatte allerdings ein entwendetes Kennzeichen an diesem Tag dran. Mm. Die Polizei konnte das aber später trotzdem ermitteln. Tja, dann ist der Faltcontainer wohl in diesen Mercedes Vito reingeschoben worden und Yasemin ist dann mitsamt einem möglichen Mittäter oder mehreren möglichen Mittätern, das ist bis heute nicht aufgeklärt worden, dann tatsächlich mit rund 8,5 Millionen Euro entkommen.
Und zack ist ein Riesenbatzen Geld quasi zur Tür hinaus verschwunden. Später wird die Versicherung der Sicherheitsfirma ganz genau aufschlüsseln, welches Geld verschwunden ist. In erster Linie sind das Beträge für Banken und das kann man auch alles schön in dem Urteil nachlesen.
Das ist detailliert aufgelistet. Mhm. Na klar, warum? Weil das spielt natürlich auch eine Rolle für die Strafhöhe. Mhm. Ja, und wir sind ja jetzt in dem Urteil von Büschra, die drei Jahre bekommen hat. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Und da steht dann zum Beispiel, ich möchte jetzt die Namen der einzelnen Firmen hier nicht nennen und der Banken, aber zum Beispiel ist es so, dass folgende Einzelschadenssummen bei den Firmen bzw. Banken aufgetreten sind durch das Verhalten von Yasemin an dem Tag. Einmal 96.000 Euro, dann 800.000 Euro, einmal 1,625 Millionen Euro, einmal 200.000 Euro, einmal 150.000, nochmal 150.000, einmal 540, 250, 430, 440.000. Dann gibt es eine Bank, der sind tatsächlich auf diese Weise 2,12 Millionen Euro abhandengekommen worden. Also schon ein sehr, sehr großer Betrag. Mhm. Bei einer anderen Bank waren es vergleichsweise überschaubare 91.925 Euro. Dann noch einmal ein ganz deutlicher Betrag, 1,134 Millionen Euro. Dann einmal vergleichsweise milde 30.000 Euro und zum Schluss noch 140.000 Euro und daraus addieren sich dann 8,196 Millionen Euro und 925. Also schon eine Riesenstange Geld, ein Coup, der in dieser Form ja in die deutsche Rechtsgeschichte jetzt schon eingegangen ist.
Jetzt ist es ja rein juristisch gesehen vom Delikt her ein Diebstahl. In den Medien lesen wir aber gerne bei solchen Taten auch von dem Begriff Raub. Auch hier war es so. Es ist aber eigentlich gar nicht richtig, Burkhard, und sogar ein großer Unterschied, ne? Raub und Diebstahl.
Absolut. Und ich muss wirklich sagen, ich ärgere mich da auch drüber, weil ich glaube, dass der ein oder andere Journalist durchaus den Unterschied zwischen Diebstahl und Raub kennt. Mhm. Und trotzdem heißt es dann, wir hatten auch das zum Beispiel in dem Fall in Dresden, dem sogenannten Goldmünzenfall. Mhm. Da habe ich bei vielen Zeitungen gelesen, der Goldmünzenraub. Raub aus dem grünen Gewölbe. Und das war auch kein Raub.
Das klingt halt griffiger, ne?
Es klingt griffiger, es klingt gefährlicher, wenn dann noch das Stichwort Clans dazu kommt. Mhm. Zu Clans passt ja aus Sicht einiger Medien das Wort Raub wahrscheinlich dann besser, als wenn es nur ein Diebstahl wäre. Das hört sich ja zu harmlos an, aber es ist juristisch einfach, was muss man so deutlich sagen, grottenfalsch. Ein Diebstahl ist ein erheblich leichteres Delikt als ein Raub. Das sieht man schon bei der Mindeststrafe, die fängt beim Diebstahl bei Geldstrafe an. Mhm. Und beim Raub ist es so, dass Mindeststrafe schon für den einfachen Raub ein Jahr Freiheitsstrafe ist, also ist der Raub damit ein Verbrechen, also ein ganz, ganz schwerwiegendes Delikt. Und es gibt ja dann noch Qualifizierungen, wenn ich jetzt zum Beispiel, hatten wir auch schon mal hier im Podcast, eine Waffe mitnehmen, sei es auch nur eine Spielzeugpistole, dann können es schon 3 Jahre werden, wenn es eine geladene Waffe ist, können es dann ganz schnell 5 Jahre Mindeststrafe werden beim Raub, sodass man wirklich sagen kann, zwischen Diebstahl und Raub liegen Welten. Ja, und wie unterscheiden die sich vom Ablauf her? Beim Diebstahl ist es so, dass der Täter eine Sache einfach wegnimmt, die einem anderen gehört, ohne dass irgendwelche besonderen, ja, Mittel im Einsatz sind, insbesondere keine Gewalt oder keine Drohung mit Gewalt. Und beim Raub ist es so, dass der Regelfall ist, dass da wirklich Gewalt zum Einsatz kommt, also einem Menschen körperlich etwas angetan wird oder er zumindest so sehr bedroht wird, dass es für ihn ein empfindliches Übel ist, dass er es dann deshalb duldet, dass etwas in den Besitz des Täters gelangt. Ja, also eine ganz andere Welt. Ein Raub ist wirklich, muss man sagen, eine deutliche, eine schwerwiegende Straftat. Und der Diebstahl wird wirklich im unteren Bereich der Schwere von Straftaten geführt. Zwei Welten und in den Medien, wie gesagt, oft miteinander vermischt, verwechselt. Wie gesagt, teilweise wird es wahrscheinlich auch bewusst gemacht.
Ja, und weil man es, glaube ich, auch im Volksmund einfach so sagt, Diebstahl, Raub, ne? Also ich wurde ausgeraubt oder mir wurde was geklaut, es gab einen Diebstahl, das vermischt sich ja alles ganz schnell, auch beim normalen Menschen auf der Straße.
Da hast du vollkommen recht, Stichwort Mundraub, da ist es ja auch so, das war ja mal ein Straftatbestand im deutschen Strafgesetzbuch, ja, der hieß Gebrauchsmittelentwendung und wurde aber im Volksmund Mundraub genannt. Mhm. Was war damit gemeint? Einfach, wenn du es dir nicht leisten konntest, damals Hunger hattest, dir Nahrungsmittel zu kaufen und hast deshalb geklaut, wurdest du früher milder bestraft, als wenn du andere Sachen geklaut hast. Mhm. Das nannte der Volksmund Mundraub. Es war aber auch kein Raub, sondern wenn, dann wäre es richtig gewesen, das Ganze Munddiebstahl zu nennen. Aber
klingt auch wieder nicht so griffig.
Klingt nicht so griffig. Die Verpackung muss ja auch stimmen. Und das mag vielleicht auch Grund sein, warum man dann in diesen Fällen oder auch hier bei dem 8,5 Millionen Kuh von Bremen teilweise von Raub spricht, obwohl es ganz klar juristisch ein Diebstahl ist.
Ein 8,5 Millionen Euro Diebstahl war das Ganze also. Und deine spätere Mandantin Büschra hängt mit drin, wie wir wissen, wegen Beihilfe. Aber inwiefern? Also bei dem Diebstahl selbst war sie ja schließlich nicht anwesend. Bei der Sicherheitsfirma hat allein Yasemin gearbeitet. Aber hier kommt eben die Freundschaft der beiden Frauen und das Vor- und Nachtatgeschehen ins Spiel, Burkhard. Lass uns mal zunächst auf die Connection der beiden vor der Tat schauen. Da standen Büschra und Yasemin immer mal wieder telefonisch in Kontakt, hat man festgestellt. Das Gericht wird später davon reden, dass Büschra ihre Freundin Yasemin bestärkt hätte und unter anderem ebenso an dem Diebstahl beteiligt gewesen sei.
Es gab ja eine spätere Auswertung des Handys, insbesondere bei Büschra, und da hatte man dann natürlich auch Chatverkehr mit Yasemin. Und der liest sich natürlich schon, das muss man ganz klar so sagen, sehr eindeutig. Es ist jetzt nie davon die Rede, dass Büschra und Yasemin da gemeinsam etwas geplant hätten. Aber man hört aus diesen Nachrichten raus, dass Büschra auf jeden Fall Kenntnis hatte davon, dass irgendetwas im Gange war, zumal es auch darum ging, eine entsprechende Flucht zu organisieren. Mhm. Das war auch so ein entscheidender Punkt. Wenn ich jemandem vor seiner Tat zusichere, mich um die spätere Flucht ins Ausland, hier in die Türkei, zu kümmern, dann kann einen das natürlich auch darin bestärken, eine solche Tat zu begehen. Mhm. Ja, und bei einer Beihilfe, und bei Büschra reden wir über Beihilfe, da reicht es auch aus, wenn ich einen psychischen Förderungsbeitrag mache, wenn ich also jemanden, ja, psychisch darin unterstütze und sage, das wird schon, ich helfe dir, verlass dich auf mich, ich bringe dich, als Beispiel jetzt in meine Worte, ne, das hat Büschra so nicht gewählt, aber in diese Richtung, dass ich Yasemin halt eben das Gefühl gebe, da ist jemand, der ist dabei, das reicht schon aus, um dann selbst nicht Mittäter dieses Diebstahls zu werden, aber halt eben Gehilfe, Unterstützer, und das ist als Beihilfe strafbar. Und genau das hat man Büschra dann auch vorgeworfen. Das ist der eine Ansatzpunkt. Und der andere ist natürlich, dass sie dann, man hat gesagt, sie hatte vorher von allem Kenntnis, vielleicht auch nicht von dieser Höhe der Schadenssumme. Das muss man nochmal ganz klar in Zweifel ziehen. Aber sie hatte auf jeden Fall Kenntnis davon, dass irgendetwas dort passieren würde. Und dann hat sie hinterher, und da gibt es dann auch entsprechende Nachweise, insbesondere eine Hotelrechnung aus Izmir, die ganz entscheidend ist für das Verfahren, hat sie dann auch tatsächlich dazu beigetragen, dass Yasemin in der Türkei entsprechend in Anführungszeichen untertauchen konnte. Büschra ist auch dann kurz später, nachdem Yasemin wohl am Folgetag schon nach der Tat in die Türkei geflogen ist, ist sie auch in die Türkei geflogen und hat dort dann unter anderem mindestens ein Hotelzimmer, so steht es in den Urteilsgründen gegen Büschra, angemietet. Ja, und damit ist sie dann letztendlich auch überführt worden. Das muss man auch ganz klar sagen, denn sie hatte damals noch andere Verteidiger, da kommen wir gleich nochmal drauf. Und die haben ihr dazu geraten, zu schweigen. Die haben womöglich Chancen auf einen Freispruch gesehen. Und das Ganze ist dann aber gegen Büschra ausgegangen, insbesondere weil bei der Durchsuchung in Büschras Wohnung eine Hotelrechnung aus Izmir ausgestellt auf Büschras Namen gefunden wurde. Und man hatte dann natürlich auch seitens der Strafverfolgungsbehörden recht schnell eine Telefonüberwachung eingerichtet und hat dann mitbekommen, dass dort nicht Büschra insbesondere gewohnt hat, sondern Yasemin. Und damit hatte sie natürlich eine Beihilfehandlung unternommen, und auch interessant, aus der Telefonüberwachung ergab sich dann immer eine Person namens Brot, wie das Brot, ja, und das war wohl der Codename, so jedenfalls sieht es das Gericht, für Yasemin. Und da gibt es dann so Nachrichten, so nach dem Motto, ist Brot auch gut in dem Hotel jetzt angekommen, und gemeint war Yasemin, die entsprechend das Hotelzimmer dann von Büschra zur Verfügung gestellt bekommen hat. Ja, und das darf man auch so klar sagen, das steht mittlerweile fest, weil Büschras Urteil bezüglich der Feststellungen, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, in Rechtskraft erwachsen ist. Deshalb können wir hier da auch so offen drüber reden. Das kann man nicht mehr abändern. Vielleicht war es ja auch in Teilen sogar noch ein bisschen anders, aber juristisch gesehen steht das jetzt fest.
Und für das Gericht spielt ja hier dann wahrscheinlich auch eine Rolle, dass eben Büşra diejenige ist, die Türkisch spricht und Yasemin eben nicht und dass Büşra ihr da wahrscheinlich auch vor Ort ein bisschen weiterhelfen konnte.
Das war ein ganz entscheidendes Indiz für die Strafkammer bei dem Landgericht, die dann über Büşra zu urteilen hatte, die gesagt hat, aus der ganzen Kommunikation kann man deutlich entnehmen, dass die Yasemin ja sehr, sehr schlecht Türkisch spricht. Und Büşra diejenige ist, ja, die etwas dominanter ist vom ganzen Auftreten her schon, die da so in Anführungszeichen die Zügel in den Gesprächen in der Hand hält und die natürlich auch in der Türkei sich viel besser auskennt, die dort die Sprache viel besser spricht und die selbst wohl auch mal, so ist es jedenfalls im Urteil festgestellt, geplant haben soll, dauerhaft in die Türkei zu gehen.
Okay. Ja, am 11. Juni 2021 wird Büşra auf jeden Fall festgenommen. Was hat sie dir denn später über die Festnahme erzählt, Burkhard?
Ja, sie hat schon gesagt, dass das natürlich für sie als nicht Vorbestrafte, die jetzt auch, an dem eigentlichen Coup direkt nicht beteiligt war. Sie hat ja da kein Geld rausgeschafft, sie hat auch kein Geld weggeschafft, sondern sie hat ja im Prinzip ihrer Freundin, ein bisschen Unterstützung geleistet, war das schon überraschend in dieser Form. Ja, dass dann da sie dann auch direkt in U-Haft wanderte, das ist schon, muss man wirklich sagen, eine besondere Härte, gerade wenn man Büşra kennt, wirklich ein zartes, eine zarte junge Frau, die jetzt auch nicht gerade in den Telefonaten klang, sie mal so ein bisschen dominanter, das hatte ich eben angesprochen, die aber auch wirklich, sage ich jetzt mal, sich sehr um ihr Äußeres bemüht und sie hatte eine Kosmetikstudio auch selbst betrieben und die jetzt nicht jemand ist, der sich da unbedingt draußen auf der Straße ständig geprügelt hat, was ja auch leider bei einigen Mädchen heutzutage der Fall ist. Eine Person, die man eigentlich, wenn man sie auch sieht, nicht hinter Gittern erwartet. Und das war für sie natürlich, ja, sie hat zu mir gesagt, da ist ihr der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Ein großer Schock, dass sie dann da entsprechend verhaftet wurde, musste ins Bremer Frauengefängnis. Und da macht man natürlich Bekanntschaften, die möchte man nicht unbedingt machen. Ich möchte jetzt die anderen Mitgefangenen nicht schlecht machen, aber es gibt natürlich, das ist kein Geheimnis, insbesondere in den Gefängnissen ein großes Drogenproblem. Es gibt viele in Anführungszeichen Junkies, es gibt dort Heroin, das da auch gespritzt wird. Es gibt Erkrankungen wie HIV und so weiter, mit denen unter Umständen Mitgefangene bedroht werden. Wenn du mir nicht deinen Tabak gibst, wenn du mir nicht deinen Kaffee gibst, dann komme ich mal mit der infizierten Spritze vorbei. Und so sind ja Standardbedrohungen hinter Gittern. Und wenn du das nicht kennst, wenn du völlig straffrei bist, solche Kontakte nicht hattest, selbst wenn dann deine beste Freundin jetzt auch natürlich kriminell geworden ist, aber das ist ja noch eine andere Art von Kriminalität als die, für die die meisten jetzt in U-Haft sitzen, dann ist das natürlich schon ein Schock. Und Büşra hat mir wirklich gesagt, dass diese 9 Monate, die sie insgesamt in U-Haft gesessen haben, in ihrem Leben im Prinzip alles verändert haben. Ja, sie ist psychisch stark angeschlagen gewesen, musste hinterher deshalb auch behandelt werden. Schon während der U-Haft hat sie einmal die Woche entsprechende psychologische Unterstützung bekommen. Sie musste hochwirksame Antidepressiva nehmen in der U-Haft, sonst hätte sie das gar nicht durchgestanden. Ja, auch dieses Gefühl, eingesperrt zu sein, 23 Stunden bist du ja auf der Zelle, gehst eine Stunde mal raus in der U-Haft am Tag, das ist wirklich, wirklich hart. Und sie hat es auch damals nicht ganz verstanden. Das war auch ein großes Problem für sie. Natürlich war ihr klar, sie hat da Fehler gemacht. Sie hat ihre Freundin irgendwo unterstützt, bestärkt. Sie hat bei der Flucht geholfen, ja. Aber dann war es natürlich so, die Yasemin sprang irgendwo in der Türkei rum, war auf freiem Fuß. Eventuell hatte sie das Geld. Und Büşra saß als, ja, in Anführungszeichen die Schuldige in Bremen hinter Gittern. Und dann natürlich auch die Sorge. Das Verfahren war von Anfang an medial sehr beachtet aufgrund dieser hohen Schadenssumme. Reagiert man sich jetzt in Anführungszeichen an mir ab? Bin ich jetzt das Bauernopfer, das dann halt eben herhalten muss und vielleicht mehr Strafe kriegt, weil man die eigentliche Haupttäterin nicht bekommt? Das waren Sorgen und Ängste, die ich auch absolut nachvollziehen kann, die Büşra dann hatte. Und ja, sie hatte dann 2 Verteidiger, Pflichtverteidiger hinterher in ihrer Sache aus Bremen, hat sich mit denen natürlich viel besprochen und die haben nach Aktenlage gesagt, das, was es dort an Indizien gibt, wir hatten hier schon mal eben angesprochen, insbesondere die Telefonüberwachung, insbesondere der Beleg aus dem Hotel in der Türkei und die nachweislich bestehende langjährige enge Freundschaft zwischen den beiden reicht nicht aus, um eine Beihilfehandlung ihr nachzuweisen. So ist Büşra das nach ihrer Mitteilung gesagt worden und dann hat man gesagt, sie schweigen, wir werden keinerlei Erklärung abgeben und so ist man dann nach 9 Monaten in den oder nach etwas über 6 Monaten in den Prozess gegangen.
Yasemin bleibt in der Zeit weiter auf der Flucht, untergetaucht, irgendwo in der Türkei. Und auch von dem Geld fehlt jede Spur. Büschra kommt, wie gesagt, erstmal in Untersuchungshaft. Im August 2021 wird Anklage gegen sie erhoben. Damals hat sie eben noch ein anderes Anwaltsteam aus Pflichtverteidigern hinter sich stehen. Heißt also, du, Burkhard, warst damals noch gar nicht in den Fall involviert. Da Yasemin zu Prozessbeginn weiter auf der Flucht ist, ist der Fokus halt voll auf Büschra drauf. Der 8,5-Millionen-Coup und dann steht da eine junge Frau vor Gericht. Büschra hat sich bei uns im Interview an das damalige Blitzlichtgewitter zu Prozessbeginn erinnert.
Als ich da angekommen bin, habe ich den Beamten da gefragt gehabt, ist das voll drin? Und er hat gesagt, nee, ist total leer. Und ich bin dann da mit so einem Ordner rein, bin da rein und habe nur noch, sie kommt gehört. Und die Anwältin meinte zu mir, nicht runtermachen, also das Heft, was ich vor meinem Gesicht hatte. Und dann haben die da einfach Fotos geschossen und als ich es runtergemacht habe, es war so voll, dass einige Leute rausgegangen sind, also ich war baff. Mir ist ja auch sowas zum ersten Mal passiert. Ich wusste wirklich nicht, was ich machen soll. Ich saß da einfach und habe nur nach links und nach rechts geschaut. Und ich muss auch ehrlich sagen, mich haben auch alle sehr komisch angeguckt gehabt. Daran erinnere ich mich auch. Ich glaube, die haben mit was ganz anderem gerechnet. Nicht mit sowas Kleines, Zärtliches.
Aber diese kleine, zierliche Frau ist das Einzige, was zu diesem Zeitpunkt in Bezug auf den Millionen-Coup greifbar ist, vor allem für die Medien. Du selbst warst, wie gesagt, bei dem Prozess nicht dabei. Büschra hatte damals ihre beiden Pflichtverteidiger an ihrer Seite und die hatten wohl eben alles auf Freispruch gesetzt. Das hast du ja auch gesagt vorhin, Burkhard. Büschra erhält am Ende dieses Prozesses ihr Urteil, das ich eingangs ja erwähnt habe. Kein Freispruch, also anders als der Plan der Pflichtverteidiger, sondern 3 Jahre Haft wegen Beihilfe zum Diebstahl. Büschra hat uns erzählt, wie sie rückblickend auf die Zeit von Festnahme über Untersuchungshaft bis einschließlich hin zum Urteil heute blickt.
Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wenn man verurteilt wird und seine Strafe absetzt, ist das definitiv viel einfacher als die Unwissenheit, die man mit sich trägt seit 3 Jahren schon. Es ist einfach nur Stress. Also es ist so belastend, jeden Tag aufs Neue aufzustehen und sich immer zu fragen, was kommt jetzt, was passiert jetzt. Wenn man rechtskräftig verurteilt wird und alles abgeschlossen ist und alles abgehakt ist, kann man auch wirklich einfacher weiterleben.
So, gucken wir uns das alles noch etwas genauer an. Aus dem späteren Urteil wird deutlich, dass das Landgericht Bremen gleich mehrere Aspekte festgestellt haben will, die eine Beihilfe Büschras an dem 8,5-Millionen-Coup belegen sollen. Da lese ich von dem Mitwirken bei Yasemins Flucht in die Türkei, das haben wir ja schon angesprochen, von Telefonkontakt zwischen beiden Frauen, aber auch von Büschra als Bindeglied zwischen Yasemin und ihrer Familie. Und außerdem wird vom Gericht angezweifelt, dass Yasemin die Tat selbst geplant habe und eben festgestellt, dass Büschra schon der dominantere Part in der freundschaftlichen Beziehung der beiden Frauen sei. Das will man aus den abgehörten Telefonaten ebenso interpretiert haben. Und auch bei der Verteilung der Beute soll Büschra beteiligt gewesen sein. Auch wenn du damals noch nicht ihr Anwalt warst, Burkhard, führ uns da mal genauer durch. Worin sah das Gericht denn Büschras Mithilfe im Einzelnen wirklich begründet?
Also es war so, dass man natürlich sagt, wer so eng mit Yasemin befreundet ist, der wird da auch einen entsprechenden Einblick gehabt haben. Das mag jetzt ja erstmal noch eine Mutmaßung gewesen sein. Man hat das dann durch die angesprochenen Telefonate weiter untermauert, wo teilweise auch über, ja, nicht direkt über einen 8,5-Millionen-Diebstahl natürlich nicht, aber über diese Richtung gesprochen wurde. Das hat die Kammer jedenfalls darin gesehen, des Landgerichts. Und was man unbedingt betonen muss, ist, dass nicht festgestellt werden konnte, dass Büschra irgendein Teil der Beute erhalten hat. Ja, davon geht das Gericht auch aus. Man geht also davon aus, sie hat keinen einzigen Euro bekommen, was auch mein Kenntnisstand ist, was auch wirklich zutreffend sein soll. Aber sie soll halt eben angeblich in der Türkei noch Kontakte hergestellt haben. Es ist von einem Ex-Freund die Rede. Meines Erachtens wurde dort auch viel gemutmaßt. Ja, man hatte natürlich in den Telefonaten hier und da mal einen Anhaltspunkt, aber ob das wirklich so war, das lasse ich jetzt mal dahingestellt an der Stelle. Jedenfalls ist es dann tatsächlich zu diesen 3 Jahren gekommen. Und da muss man sagen, da haben sich die ganzen Ängste, die Büschra vorher hatte, tatsächlich realisiert. Und sie ist ja nicht nur wegen Beihilfe zum einfachen Diebstahl bestraft worden, sondern wegen Beihilfe zum Diebstahl in einem besonders schweren Fall. Das ist ganz wichtig, weil wir gleich nochmal über die Revision gegen das Urteil reden. Man muss natürlich schon sagen, die Schadenshöhe, gar keine Frage, die ist enorm hoch. Und dass man dafür auch nicht eine Geldstrafe bekommt, ist auch vollkommen selbstverständlich. Dass es dann aber gleich 3 Jahre werden müssen bei einer nicht Vorbestraften, die eine meines Erachtens insgesamt völlig untergeordnete Stellung hatte, sicherlich keine Kenntnis hatte davon, wie viel Geld da konkret rausgeholt werden konnte und die am Ende auch überhaupt nichts bekommen hat, die gar nicht davon profitiert hat. Also da finde ich, ist das Urteil meines Erachtens deutlich zu hart, das muss ich so sagen. Ich möchte da auch niemandem etwas unterstellen, aber es ist nun mal ein Nachteil für Angeklagte, wenn Medien in einem solchen Verfahren so stark darauf gucken und dann natürlich auch eventuell eine entsprechende Strafhöhe erwartet wird, dann mag es, ich möchte das hier wie gesagt niemandem unterstellen, aber dann mag es den einen oder anderen Richter durchaus geben, der sagt, wenn wir jetzt eine Bewährungsstrafe ausurteilen, ist der Aufschrei wieder groß.
Gerade bei diesen 8,5 Millionen, die da im Raum stehen, ne?
Und mir erscheint das Urteil 3 Jahre doch sehr, sehr hoch, vor allen Dingen, wenn man sieht, dass sie 9 Monate in U-Haft gesessen hat. Das ist ja schon eine ganz lange Zeit, die sie wirklich auch sehr, sehr beeindruckt hat. Mhm. Also ich meine, man hätte hier, selbst wenn man eine Beihilfe zum Diebstahl im besonders schweren Fall annimmt, mit guten Argumenten schon damals zu einer Bewährungsstrafe kommen können. Natürlich, ich verstehe das, die Justiz war unter Druck, die Staatsanwaltschaft war unter Druck, man wollte unbedingt die Beute, man wollte unbedingt Yasemin, die hatte man damals nicht, aber da gibt es ja mittlerweile zum Glück Neuerungen, muss ich sagen.
Da kommen wir gleich
zu. Und wir schauen mal.
Genau. Aber nochmal ganz kurz zurück. Glaubst du denn, wenn Büschra jetzt nicht geschwiegen hätte vor Gericht, wäre es vielleicht auch nochmal ein bisschen anders für sie gekommen?
Ich bin überhaupt kein Freund davon, irgendwelche Verteidiger zu kritisieren. Das mache ich, wenn dann eher intern. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir die Akten jetzt mehrfach durchgelesen. Für mich war vollkommen klar beim ersten Lesen der Akten, dass das Gericht Büschra verurteilt. Das habe ich ihr auch im Erstgespräch schon ganz, ganz deutlich gesagt. Da hat sie mich dann auch mit großen Augen angeschaut. Jetzt gesagt, Mensch, das haben meine Verteidiger vorher immer anders gesagt. Mhm. Natürlich kann man auch in gewissen Fällen pokern. Das machen Hans Reinhardt und ich auch mal. Wenn du allerdings so einen Fall hast, wo du meines Erachtens gut auf eine Bewährung hätte es kommen können, mit einer frühzeitigen, geständigen Einlassung, vielleicht mit einem Deal, den man hätte aushandeln können, dann zu sagen, wir ziehen das hier durch und lassen die Mandantin dann am Ende, so ist es ja gekommen, in eine 3-jährige Freiheitsstrafe laufen. Wie gesagt, keine Kritik.
Aber du hättest eher die Bewährung anvisiert. Wenn du jetzt der Verteidiger gewesen bist.
Weil ich die Beweislage hier, ich will nicht sagen für erdrückend, aber doch für sehr, sehr belastend gehalten habe, muss ich sagen, kann ich die Entscheidung, da auf einen Freispruch zu gehen, also indem man die Mandantin schweigen lässt und sagt, das reicht nicht aus für eine Verurteilung, kann ich nicht nachvollziehen.
Mhm. Okay. Wie ging es denn nach dem Urteil für Büschra erstmal weiter und wann bist du ins Spiel gekommen?
Ja, Büschra ist dann, nachdem sie mit ihren Verteidigern auch nicht ganz zufrieden war, hat sie sich nochmal erkundigt und hat dann erstmal, und das hat sie auch richtig gemacht und damit möchte ich überhaupt nicht die beiden Verteidiger kritisieren, hat sie sich einen Experten geholt für Revisionsrecht. Mhm. Ja, weil das Urteil war jetzt in der Welt, wenn es dabei bleiben würde, müsste sie 3 Jahre natürlich abzüglich der U-Haft hinter Gittern. Und sie hat dann den Professor Nosouri aus Berlin, den ich persönlich auch lange gut kenne. Er war früher schon in der Kanzlei von Professor Wittmeier. Das war immer so der größte Revisionsrechtler Deutschlands. Mein Vater hat ja jahrzehntelang mit Professor Wittmeier eng zusammengearbeitet und hat ganz viele Revisionen für unsere Kanzlei geschrieben, ganz exzellent. Und der Professor Nosouri, der jetzt in Berlin sitzt, ist auch ein ganz hervorragender, muss man wirklich sagen, in meinen Augen einer der 3 besten Revisionsrechtler Deutschlands. Und der hat dann für Büschra natürlich gegen entsprechende Honorierung, sowas kostet natürlich alles, das muss man sagen. Er macht keine Pflichtverteidigung, ja, also bei einer Revision musst du schon in die Tasche greifen und das kostet auch, das darf man auch sagen, mehrere 10.000 Euro, wenn man da einen entsprechenden Experten haben möchte. Und tatsächlich hat er dann auch eine ganz hervorragende Revision geschrieben, die auch in einem Punkt tatsächlich Erfolg hatte. Hm. Und zwar, wir hatten eben darüber gesprochen, dass Büschra wegen Beihilfe zu einem Diebstahl im besonders schweren Fall verurteilt worden ist. Und die Begründung des Landgerichts Bremen, warum besonders schwerer Fall, war, dass es halt eben um eine so hohe Geldsumme geht. Und das ist dann ein sogenannter unbenannter besonders schwerer Fall, weil da stehen ganz viele Varianten drin, wann Diebstahl besonders schwerwiegend sein soll. Da steht jetzt aber dies nicht konkret drin, hat man gesagt, aber bei einer Gesamtabwägung ist das dann auch ein besonders schwerer Fall, weil hier 8,5 Millionen Euro abhandengekommen sind.
Klingt krass,
ja, und natürlich ist das auch eine Überlegung, die man haben muss, das muss man auch prüfen, aber man hat dann in dem Urteil, das muss man wirklich sagen, so gut wie nichts dazu geschrieben. Vor allen Dingen nicht, wie war es denn aus Büschras Perspektive? Hatte sie überhaupt eine solche Summe vor Augen? Wiegt das aus ihrer Sicht auch so wie für Yasemin, die ja da Mitarbeiterin war, das Geld selbst rausgenommen hat? Sie selbst hatte ja gar keinen Einfluss auf die Tat und sie hatte ja eine Strafmilderung bekommen über diese Gehilfentätigkeit. Gehilfen werden ja milder bestraft als Mittäter. Und deshalb hat dann der Bundesgerichtshof in dem mir jetzt hier vorliegenden Beschluss Folgendes geschrieben. Der Strafausspruch hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Das Landgericht hat die Strafe dem, also über die Gehilfenstellung gemilderten Strafrahmen des Paragraphen 243 Strafgesetzbuch entnommen. Das ist der Diebstahl im besonders schweren Fall. Da steht drin, Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren. Bei der Strafrahmenwahl hat es jedoch nicht in aus den Urteilsgründen ersichtlicher Weise bedacht, Juristendeutsch wieder, dass die Regelwirkung der Strafzumessungsvorschrift, die Strafzumessungsvorschrift ist der besonders schwere Fall, bei Vorliegen eines vertübten Milderungsgrundes jedenfalls im Zusammenwirken mit allgemeinen Strafmilderungsgründen entfallen kann. Das versteht jetzt erstmal keiner, ich erkläre es kurz. Da steht jetzt sinngemäß drin, wenn ich eine Milderungsmöglichkeit habe, wie bei Büschra, darüber, dass sie keine Täterin ist, sondern nur Gehilfin. Und dann noch allgemeine Strafmilderungsgesichtspunkte habe, wie zum Beispiel, dass sie 9 Monate in U-Haft saß, dort Tabletten nehmen musste, dass sie nicht vorbestraft war. Es gibt zig Punkte, die da wirklich für sie sprechen.
Ja.
Und wenn man das zusammen hat, dann kann es gut sein, dass trotz einer Höhe von 8,5 Millionen Euro, selbst wenn sie davon Kenntnis gehabt haben sollte, trotzdem kein besonders schwerer Fall vorliegt, sondern nur ein einfacher Diebstahl, also eine Beihilfe zu einem einfachen Diebstahl. Es kann sich also, das ist schwer zu verstehen erstmal für Außenstehende, für den Haupttäter, für die Yasemin, um einen Diebstahl im besonders schweren Fall handeln, für den Gehilfen aber nur um eine Beihilfe zu einem einfachen Diebstahl, obwohl die eigentliche Haupttat ein besonders schwerer
Paradox
Fall ist, genau. Aber da kann es Unterschiede geben, weil jeder für sich zu beurteilen ist. Und wenn dein Vorstellungsbild als Gehilfe ein anderes ist als das des Haupttäters, dann liegt es sogar nahe, dass ich nur eine Beihilfe zum einfachen Diebstahl machen wollte. Und ich finde, das hat der Bundesgerichtshof hier ja nicht ohne Grund gemacht, weil er natürlich wahrscheinlich auch gestolpert ist über die Strafhöhe. 3 Jahre für eine nicht Vorbestrafte, die da ganz am Rande eine Rolle gespielt hat. Das klingt schon sehr hart und deshalb hat man das Urteil nicht bezüglich der Feststellung, die sind wie ausgeführt rechtskräftig, aber bezüglich der Höhe aufgehoben und ab dem 24. Mai diesen Jahres, wenn es denn dabei bleibt, werde ich dann mit Büschra, also ich bin ja jetzt ihr neuer Verteidiger, gemeinsam bei einer anderen Kammer des Landgerichts Bremen den Fall neu verhandeln, aber nur zur Strafhöhe. Es geht nicht mehr darum, ist sie schuldig oder nicht, sondern nur, bleibt es bei 3 Jahren, kriegt sie etwas weniger oder schaffen wir es sogar, die Bewährungsstrafe zu erreichen.
Also Büschra und du, ihr arbeitet jetzt auf den 24. Mai hin. So, und jetzt müssen wir noch über etwas reden, was sich inzwischen ergeben hat, denn Yasemin hat sich gestellt. Burkhard, wie kam es dazu? Wann ist das passiert und was bedeutet das jetzt für Yasemin selbst, aber auch für Büschra?
Also echt, muss man wirklich sagen, Simone, ein Knaller. Da hatte jetzt wirklich keiner mit gerechnet, dass das, ja, es kam so aus dem Nichts. Ich saß gerade im Schwurgericht in Essen, bekomme eine SMS-Nachricht von Büschra. Wieso wissen wir von nichts? Yasemin hat sich gestellt, stand da sinngemäß drin. Und ich habe dann auch erstmal online geschaut und tatsächlich gesehen, dass schon das Netz voll war.
Oh, okay.
Ja, Yasemin hat sich gestellt, ist eingereist am gestrigen Abend am Bremer Flughafen. Und das war wirklich eine große Meldung, hat für sehr viel Aufsehen gesorgt. Und natürlich kann das jetzt auch unser Verfahren beeinflussen. Ja, bisher weiß ich nicht, ob sich Yasemin überhaupt erklärt hat zu dem, was Büschra gemacht haben soll, was dahinter steckt, wo die ganze Beute geblieben ist, ob es Hintermänner gab und so weiter. Das ist mir zum jetzigen Zeitpunkt noch vollkommen unklar. Ich habe natürlich ein Akteneinsichtsrecht, das ich auch schon ausgeübt habe. Aber das ist ja jetzt gerade erst einige Tage her und deshalb sind solche Bestandteile jetzt jedenfalls noch nicht bei mir, wenn es sie denn geben sollte. Man muss natürlich dann auch gucken, Yasemin ist natürlich auch, sie kriegt ja natürlich auch ihr eigenes Strafverfahren.
Klar. Als
Haupttäterin, ne, wird sie dann irgendwann einzeln vor Gericht gestellt. Bei Büschra ist Yasemin allerdings Zeugin. Und man muss ganz realistisch damit rechnen. Yasemin sitzt jetzt in U-Haft, ist also auch für die Justiz greifbar, dass sie dort vorgeladen wird und möglicherweise nochmal angehört wird zu einzelnen Umständen, die dann für die Frage Beihilfe zum einfachen oder doch Beihilfe zum besonders schweren Fall des Diebstahls von Interesse sein könnten. Und deshalb ist es für uns natürlich jetzt auch momentan so eine Situation. Wir wissen nicht genau, was da noch auf uns zukommt, gar keine Frage. Ich bin der Auffassung, dass es jetzt nichts gibt, was Yasemin in irgendeiner Form über Büschra Negatives sagen könnte, nach dem, was ich weiß. Aber ich habe auch da schon Dinge erlebt, die glaubt man nicht. Es gibt ja auch die ein oder andere Person, die Dinge dann vielleicht auch etwas zuspitzt, obwohl sie in der Form gar nicht waren, möchte ich Yasemin überhaupt gar nicht unterstellen. Ich glaube nicht, dass das so sein wird. Ich glaube auch, dass sie kompetent anwaltlich vertreten sein wird und sie hat natürlich auch die Möglichkeit, die Aussage in dem Verfahren gegen Büschra komplett zu verweigern nach § 55 Strafprozessordnung, weil er gegen sie selbst auch das Verfahren läuft.
Stimmt.
Klar, wenn sie Punkte sammeln will, gibt es den einen oder anderen Zeugen, der sagt dann trotzdem etwas aus, aber ich glaube, das, was da auf uns zukommen kann, ist nichts, was uns in Anführungszeichen vom Hocker reißt.
Im Interview hat uns Büschra übrigens auch erzählt, wie sie davon erfahren hat, dass Yasemin sich gestellt hat.
Ich weiß, dass ich am Morgen aufgewacht bin und meine Mama hat mir Bescheid gesagt gehabt. Hey, hast du schon mitbekommen? Ich so, nee, was denn los? Und ich habe mir dann so gedacht, okay, warum hat sie das denn nicht vorher gemacht, als ich drinne war? Das war natürlich meine erste Frage. Ich meine, wenn man sowas nötig hat, kann man das ja auch von vornherein machen. Aber naja, ist ja ihre Sache, muss sie wissen. Und ich wusste nicht, dass es kommt, auch jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Ich meine, ich habe jetzt auch meine Verhandlung bald. Und es kann ja sein, dass wir uns jetzt begegnen nach den ganzen Jahren.
Ja, was meinst du denn, Burkhard, jetzt wo Yasemin zurück ist, so ins Blaue reingeraten, wie wird sich der ganze Fall noch entwickeln? Was könntest du dir so vorstellen?
Also spannend wird natürlich wirklich sein, macht Yasemin Angaben zu den ganzen Hintergründen der Tat? Gibt es Hintermänner? Wenn ja, wer ist das? Aus der Akte, die mir ja auch vorliegt, könnte man so ein bisschen das Gefühl bekommen, naja, die beiden Mädels, also Yasemin natürlich als Haupttäterin und Büschra so ein bisschen als Unterstützerin, kriegen die sowas in dieser Form hin? Allein schon mit diesem Mercedes Vito, mit entwendeten Kennzeichen, der da vorgefahren wird. Der Falzcontainer mit der Nummer 06414 ist dann später nahe der Autobahn Richtung Hannover gefunden worden. Da war die Aufschrift übrigens nicht mehr drauf, weil der wohl mehrere Wochen im Wasser gelegen hat. Man hat aber festgestellt, dass es dieser Container war. Und das wirkte schon alles, auch die Flucht letztendlich, ja, durchaus professionell, muss man sagen. Und deshalb kam immer die Vermutung auf, da könnten möglicherweise Hintermänner hinter der ganzen Sache stehen. Und Yasemin war vielleicht auch nur vorgeschaltet und ich weiß es nicht, ist jetzt reine Spekulation. Aber da muss ich wirklich sagen, Simone, bin ich gespannt, was möglicherweise Yasemin da an Aufklärung liefert in ihrem Verfahren. Was dabei rauskommt, tja, das Interesse ist groß. Wir hatten tatsächlich auch schon von dem einen oder anderen Streamingdienst Anfragen. Das ist ja auch mittlerweile großer Trend. True Crime ist ja ohnehin ganz groß im Spiel. Und tatsächlich sind ja auch die führenden Fernsehsender und Streamingdienste mittlerweile dazu übergegangen, umfangreich zu berichten. Und das ist natürlich einer der Fälle, die dafür, jetzt sag ich mal, prädestiniert sind, weil es halt eben so spannend ist, so außergewöhnlich ist. Einer der größten Kurs der deutschen Rechtsgeschichte in diesem Bereich. Und ja, ich bin mal gespannt, was da alles kommt. Aber jetzt erstmal konzentrieren wir uns natürlich darauf, dass das Verfahren gut läuft. Und ich bin auch wirklich gespannt, wie die Kammer in Bremen das jetzt im neuen Durchgang sieht.
Ja.
Wenn wir auch nochmal einige Umstände betonen, ich möchte jetzt unsere Strategie noch nicht ganz komplett nach außen kundtun, aber es gibt noch einige Punkte, die bisher nicht bekannt sind, die Büschra noch einführen wird über mich in dem Verfahren. Und Büschra wird zum ersten Mal auch selbst sprechen. Das ist ja ein ganz, ganz enormes Anliegen.
Hat sie ja bislang nicht.
Sie hat bislang, genau, immer, sie hat es immer so ein bisschen flapsig gesagt, meint sie auch gar nicht böse, aber sie hat gesagt, die Anwälte haben mir immer den Mund verboten. Das wird diesmal anders laufen, weil ich es für sehr wichtig halte, dass man bei unserer jetzigen Strategie, damals gab es ja eine andere Strategie, das muss man auch fairerweise sagen, tatsächlich sich auch einlässt, sich auch erklärt und von Büschra auch ein Bild bekommt, weil wenn sie redet, das ist mein Gefühl und ich mache das ja jeden Tag seit 20 Jahren, dann hat man nicht den Eindruck, dass da eine schwer Kriminelle redet, die den 8,5 Millionen Euro Coup en Detail eingefädelt hat, sondern man hat den Eindruck, das ist jedenfalls mein Eindruck, dass sie jemand ist, die einen großen Fehler gemacht hat, indem sie wusste, da kommt was, da ist was im Gange, meine beste Freundin hat was vor. Ich bringe die auch mal dahin und dahin und ich telefoniere auch mal mit ihr darüber und darüber. Und ja, dann ist man schon mittendrin und dann hinterher zunächst mal die einzige Schuldige. Und deshalb glaube ich, ist es sehr wichtig, dass man sie persönlich kennenlernt. Und wenn man sie sprechen hört, macht sie nun wirklich einen, wie ich finde, sehr, sehr überzeugenden und einen sehr angenehmen Eindruck.
Das merken wir auch hier im Podcast, in dem Interview, das sie uns gegeben hat. Ja, und eine Frage bleibt da noch, und das wird eben auch der spannende Aspekt bei Yasemins zukünftigen Prozess sein, und zwar die Frage nach dem Geld. Denn Büschra hat uns im Interview noch einmal eine Sache klipp und klar sagen wollen.
Nein, ich habe wirklich gar nichts abbekommen. Und ich wurde auch nicht dafür verurteilt, Leute. Ich habe nichts abbekommen.
Nichts abbekommen von den 8,5 Millionen. Wir können euch auf jeden Fall schon mal sagen, wir bleiben dran an der Geschichte. Nicht zuletzt, weil du in der Sache verteidigst, Burkhard, sondern auch, weil wir euch hier im Podcast die komplette Akte natürlich vortragen wollen. Das heißt, ja, so im Sommer werden wir nochmal von Büschra und dem 8,5 Millionen Coup hören.
Also ich glaube auf jeden Fall, das ist ja spannend, ich glaube bei Büschra, selbst wenn es eine Haftstrafe werden sollte, was ich nicht hoffe und auch nicht glaube, selbst dann würden wir das sicherlich hier mit Büschra hinbekommen. Mhm. Wir haben da ein ganz, ganz offenes Verhältnis, ganz offen darüber gesprochen. Es ist ihr auch ein Anliegen, damit abzuschließen. Und sie hat auch gesagt, wenn sie jetzt auch für unseren Podcast da nochmal drüber reden kann, macht sie das gerne, weil es ihr, glaube ich, hilft, auch das Ganze nochmal zu verarbeiten. Sie hat mir auch sehr detailliert nochmal die Urhaft geschildert. Wie gesagt, das haben wir hier jetzt bewusst erstmal ausgespart, um halt eben nicht alles das vorwegzunehmen, was wir dann noch im Prozess unter anderem am 24. Mai in Bremen machen wollen. Also ich bin guter Dinge, dass wir dann demnächst eine Fortsetzung haben, ja. Teil 2 von dem 8,5 Millionen Euro Coup von Bremen.
Auch weil natürlich der Aspekt mit Yasemin jetzt auch spannend ist. Du hast es ja gesagt, wir wollen ja auch irgendwie so ein bisschen was über die Hintergründe erfahren und hoffen einfach, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr dann erzählt wird und wir da ein bisschen mehr Einblick bekommen.
Absolut. Vielleicht können wir sogar dann irgendwann noch einen Teil 3 machen. Das müssen wir genau. Mal schauen, wenn Yasemins Urteil dann auch da ist. Vielleicht ergibt sich da ja auch noch eine Möglichkeit. Das ist ja auch wirklich schön an unserem Podcast, ohne dass ich uns selbst loben möchte, aber ich glaube schon, dass keiner so nah dran ist an den Fällen, an den Protagonisten der Fälle, wie jetzt hier zum Beispiel Büschra, wie wir Strafverteidiger, und es gibt ja, glaube ich, auch in den anderen Podcasts solche direkten Töne von den jeweiligen Täterinnen oder Tätern, jedenfalls nicht in dieser Form.
Legen wir diese Akte also jetzt erstmal zur Seite und gehen rüber zu einer, die aktuell oben auf deinem Schreibtisch liegt. Welche ist das und worum geht's da?
Also auch da stapeln sich die Akten. Ich muss jetzt wirklich erstmal ein paar Tage Urlaub machen, um wieder so ein bisschen runterzukommen. Nein, es war wirklich dieses Jahr so wahnsinnig viel los, Simone.
Und das Jahr hat erst angefangen.
Und es ist so, dass ich vor kurzem einen Dopingmittelfall in Köln hatte. Und jetzt ist es so, dass sich danach wieder mehrere neue Mandate ergeben haben, weil natürlich auch bei Instagram, TikTok der eine oder andere mitbekommt, dass Hans Reinhardt und ich da natürlich auch spezialisiert sind. Und wir hatten in Köln einen wirklich großen Erfolg in einer Dopingmittelgeschichte, wo es 52 angeklagte Fälle gab des Handeltreibens mit Dopingmitteln. Da sollen da zig hundert Ampullen Testosteron in Antat angekauft worden sein. Das ist so ein Mittel, das die Muskeln dann riesengroß werden lassen soll, natürlich verboten ist in dieser Form und vor allen Dingen, wenn es illegal hergestellt ist wie hier und von unserem Mandanten angekauft wurde. Und wir haben tatsächlich von diesen 52 Fällen 42 wegbekommen. 10 sind verblieben und er hat eine milde Bewährungsstrafe bekommen und das spricht sich natürlich rum. Und jetzt hat sich jemand gemeldet, der auch in einem nicht unerheblichen Rahmen mit diesen Dopingmitteln gehandelt haben soll. Das ist schon eine spannende Geschichte, zumal dann auch ein Ermittler in dem Verfahren sagte, ja, unsere Fitnessstudios sind gar nicht ganz so unschuldig, wie man denkt. Da kursieren ganz, ganz viele Sachen unter der Ladentheke und so weiter. Ich habe dann auch gesagt, seien Sie mal vorsichtig, Herr Mittler, dass Sie hier nicht alle Fitnessstudios in Generalverdacht bringen.
Ich wollte gerade sagen, von meinem Fitnessstudio weiß ich das eigentlich nicht.
Aber man weiß es natürlich wirklich nicht. Klar,
vielleicht frage ich die falschen Leute.
Vielleicht, genau. Natürlich mag es auch immer nur eventuell einen kleineren Teil der entsprechenden Leute im Fitnessstudio betreffen. Ja. Aber natürlich gibt es das des Öfteren, das ist gar keine Frage. Es ist halt eben schon eine ganz spannende Geschichte. Natürlich kann man damit auch viel Geld verdienen. Und ich musste mich da natürlich auch noch mal in ein paar Details einarbeiten, weil es da so viele Mittel gibt. Also es ist eine Wissenschaft für sich.
Da kommen ja auch immer wieder neue nach.
Muss man wirklich sagen, genau. Und dann ist es auch noch anders, ob ich jetzt dafür etwas tun möchte, dass meine Muskeln sich erholen. Etwa wenn ich Kampfsport betreibe, dafür gibt es spezielle Mittel. Oder ob ich halt eben Muskelaufbau betreiben will, dann spritze ich wieder etwas anderes. Und was der Vorsitzende Richter in Köln vollkommen zu Recht sagte, ist, was natürlich ein Riesenproblem ist bei vielen, dass man es mit der Hygiene, jetzt unabhängig davon, dass diese Mittel auch sehr gefährlich sein können, dass man es mit der Hygiene nicht so genau nimmt. Und dann werden da teilweise jedenfalls schon einmal benutzte Spritzen weitergereicht und das ist natürlich alles andere als gut. Ja, also das kann man auch
wie
nur
im Drogenbereich
sagen.
Quasi.
Man kann da eh nur von abraten. Ist wirklich gefährlich sowas, aber genau wie im Drogenbereich. Wenn man so etwas macht, dann auf gar keinen Fall die Spritzen benutzen, die man schon mal benutzt hat oder gar diese an Dritte weiterreichen. Dann wird es wirklich unter Umständen sehr, sehr gefährlich.
Ja, und in Büschras Akte springen wir dann also wieder im Sommer wahrscheinlich rein, aber auch ansonsten bekommt ihr Advokaten des Bösen alle 14 Tage da, wo ihr Podcasts hört. Wenn ihr aber trotzdem auf Nummer sicher gehen und keine Akte verpassen wollt, dann abonniert und folgt uns, bewertet uns, schreibt uns, wenn ihr Feedback habt und für noch mehr Eindrücke aus dem Alltag von Burkhard und Hans folgt uns gerne auch über den Advokaten des Bösen Instagram und TikTok Account. Bis zum nächsten Mal an dich, Burkhard, und bis bald.
Hat Spaß gemacht, Simone. Gerne bis zum nächsten Mal.